Herzlich willkommen zu This is not Berlin, dem Podcast von Gründern für Gründer jenseits der Metropolen. Ich bin Christian Wolf, unter anderem habe ich As Good as New Electronics in Frankfurt an der Oder gegründet. Zwei Drittel aller deutschen Tech-Startups entstehen außerhalb von Berlin, Hamburg und München. Da schaue ich hin, denn ein erfolgreiches Tech-Startup aufbauen kann man überall. In dieser Folge spreche ich mit Sam Keitel, gerade mal 23 Jahre alt und Gründer von Senior Connect. Das Startup aus Schrutzberg bei Heilbronn will die Recruiting-Welt für Führungskräfte 50 plus aufmischen. Wir sprechen darüber, wie du auch als junger Gründer ernst genommen wirst. Du erfährst, wie du dir einen Problemraum wirklich erarbeiten kannst, selbst wenn du das Problem nicht aus eigener Erfahrung kennst. Und du bekommst einen spannenden Einblick ins Startup-Ökosystem Heilbronn und warum dort gerade einiges passiert, was man sonst nur aus dem Silicon Valley kennt. Also, bleib bis zum Ende dran. Es lohnt sich.
Noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast dient der Information und Unterhaltung. Wir teilen hier persönliche Erfahrungen und Einschätzungen. Das ist keine Anlage und Rechts- oder Steuerberatung. Bitte triff keine Gründungs- oder Investitionsentscheidung, nur auf Basis der Inhalte dieses Podcasts. Das gilt auch für Börsengeschäfte. Mach immer deine eigene Recherche und hol dir professionelle Beratung. Gründen, investieren und traden sind mit Risiken verbunden bis hin zum Totalverlust. Host, Gäste und der Dienstanbieter dieses Podcasts haften nicht für Schäden, die dir entstehen könnten.
Herzlich willkommen, Sam.
Servus. Hi, Christian. Freut mich, hier zu sein.
Du wirst uns gleich was über Senior Connect erzählen. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt. Dein Elevator-Pitch, bitteschön.
Senior Connect ersetzt Personaldienstleister Headhunter. Durch unsere KI-Matching-Technologie, unsere Plattform, matchen wir erfahrene Fachkräfte auf Jobs und Projekte von Unternehmen. Und hier ist genau das größte Potenzial. Wir reden hier von erfahrenen Fachkräften mit 20 plus 30 plus Jahren an Erfahrung, die normalerweise nur über Executive Search oder Headhunter ja für Unternehmen zugänglich sind. Und über unsere Plattform sind die schnell, einfach und vor allem effizient und kostengünstig zugänglich. Und diese Erfahrung ist nicht hinter einem riesen Preisschild versteckt. Also wir haben jetzt eine Pre-Seed Anfang des Jahres geraced. Sechsstellig insgesamt und seitdem hat sich auch einiges getan. Also wir wachsen jetzt im Umsatz, wir haben unser Preismodell ein bisschen oder verändern es gerade stetig. Das heißt, es bringt natürlich auch ein bisschen Schwankungen in den Umsatz mit rein. Es gehen von einem reinen transaktionalen Modell, was wir ganz am Anfang hatten, provisionsbasiert bei Einstellungen mehr und mehr hin zu einem ja monatlichen Subscription-Modell für die Plattform, wo wir uns eben sehen. Und ja, wachsen deshalb, MRR wächst stetig, sind derzeit noch jetzt gerade vierstellig Richtung fünfstellig, wachsen da aber auch wirklich von Monat zu Monat gut. Wir sind gerade jetzt 12 Leute im Team, drei Gründer sind wir, kommen alle von der TU München, unsere ganze Kollegen, Studenten sind es tatsächlich alle auch. Die sind auch alle von der TU München. Also so sind wir gerade strukturiert und aufgebaut, würde ich sagen.
In diesem Dienstleistungsmarkt, Outplacement-Beratung und auch Headhunting, da konkurriert ihr ja mit sehr etablierten Playern, die über Jahrzehnte ihre Kundenliste aufgebaut haben, die auch ein entsprechendes Renommee haben. Ja, das Ganze gilt auch als eine vertrauliche Branche, nicht immer so super offen. Da geht sehr, sehr viel über persönliche Beziehungen und Netzwerke. Jetzt hast du gesagt, ihr macht es komplett anders, ihr macht es kostengünstiger, aber abgesehen vom Preisschild, was macht ihr besser?
Der Kern unserer Lösung ist eben dieses KI-Matching, das auf Basis von Erfahrung, Interessen, Hobbys und jetzt dann bald auch noch Persönlichkeit stattfindet und passiert. Und durch unseren Machine Learning-Algorithmus, den wir mit ja sehr, sehr, sehr stark trainiert haben, mit tatsächlich einigen Millionen Datensätzen an erfolgreichen Einstellungen, die stattgefunden haben, aus tatsächlich jetzt USA, aber es kann man sehr, sehr gut auch in Europa überziehen, haben wir so eine Genauigkeit in der Matching, ja, im Matching-Score, den können Headhunter oftmals gar nicht erreichen. Natürlich haben die dann noch mehr diese persönliche Beratung, aber wir haben als Beispiel eine Time-to-Hire im Schnitt von 15 Tagen, die muss uns erstmal jemand nachmachen. Also und das geht halt über unsere Plattform, wo wir mittlerweile einen erweiterten Talentpool aufgebaut haben, auch mit Kooperationspartnern von knapp 100.000 Talents.
Überwiegt da eher Führungspersonal oder sind das dann doch auch eher Fachleute?
Ja, bei uns überwiegt komplett Führungspersonal. Also, naja, und Fachleute. Wir haben auch Fachleute, sehr viele Fachleute, aber keine Blue-Color-Fachleute. Da muss man nochmal unterscheiden, sondern wirklich, wir sind hier komplett im White-Color-Bereich. Die meisten Leute haben ja im Sales, im Ingenieurswesen und dann noch in der IT- und SAP-Beratung. Das sind so dann die drei größten Bereiche und dann nochmal Management haben wir auch sehr stark besetzt tatsächlich.
Meine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Headhuntern ist jetzt nicht allzu groß, aber ja, ich sehe schon 15 Tage, das ist definitiv krass, ehrlich gesagt. In den Projekten, die ich gesehen habe, war 15 Tage die Zeit, die gebraucht wird, um überhaupt mal ein Exposé zu schreiben, das dann an potenzielle Kandidaten verschickt werden kann. Ne? Und dann hängt es immer davon ab, hat der Headhunter in seiner Kartei eben gerade passende Leute, die ja, die auch auf der Suche sind oder die zumindest offen sind, angesprochen zu werden. Also da kann ich mir definitiv vorstellen, dass dieser zeitliche Vorteil, dass das ein Riesenthema ist. Dann beim Matching. Du hast jetzt eben gesagt, ihr macht das KI-gestützt. Ihr habt auch eine sehr große Datenbank. Das ist tatsächlich ein kompletter Gegenentwurf zu dem Headhunter, der dann eben seine paar tausend Leute irgendwo in der Kartei hat, die er vielleicht sogar auch noch so ein Stück weit persönlich kennt oder zumindest alle mal irgendwie persönlich gesehen hat über die 10, 20 Jahre seiner Karriere. Wie könnt ihr sagen, dass das dann nachher auch die besseren Matches sind oder die besseren Hires sind?
Ja, schlussendlich, wir geben ja im ersten Schritt nur eine Empfehlung ab und die sehr, sehr schnell. Und alle unsere Kunden waren und sind immer noch sehr, sehr davon überzeugt. Also das ist jetzt keine Wunschvorstellung, dass wir sehr, sehr gute Hires haben für einen guten Preis, gleichzeitig aber auch mit einer extremen Geschwindigkeit, sondern das ganze Feedback, was wir bisher erhalten haben, ist sehr, sehr zufrieden. Von CFOs, CFO-Stellen, die besetzt wurden, bis hin zu Sales Director, Sales Manager, Sales Berater, Interimsleute, also die ganze Bandbreite, bisher nur positives Feedback gehört. Und auch wir hatten teilweise sehr, sehr schwierige Fälle, wo wir Firmen hatten, die sagen, ja, hier, wir geben euch mal einen extrem schwierigen Fall, wenn ihr das hinkriegt, dann gucken wir mal, ob wir weiterarbeiten. Und haben es dann bisher immer hingekriegt über die Plattform. Aber schlussendlich, um da nochmal anzusetzen, warum können wir sagen, dass die Matches so gut sind? Tatsächlich, weil der Machine Learning-Algorithmus halt auch wirklich immer weiter dazulernt und immer genauer wird, immer mehr versteht, was die Firma auf der einen Seite will, was aber auch der Senior will. Also auf der Senior-Seite ist es ja nicht so, dass die nur in der Datenbank schlummern, sondern die Seniors können aktiv liken und disliken. Die kriegen jede Woche Matches. Dann können die sich darauf bewerben. Und auch die Companies können eben auch ihre Stellenanzeige hochladen und ihr Anforderungsprofil, was sie auch immer haben, als Textform, als Datei, und kriegen dann eine schöne Auflistung mit Ranking von 100 abfallend auf 0, welche Kandidaten passen, mit einer schönen Zusammenfassung. Dann können sie kurz drüber fliegen und sehen direkt, das ist die Shortlist.
Das erste sichtbare Qualitätsmerkmal für eure Vorschläge ist ja, ob da noch eine Einstellung erfolgt ist. Ne? Das zweite würde ich mal sagen, wenn die nach der Probezeit immer noch da sind, ja, also wenn ihr nicht nachbesetzen musstet, dann ist das definitiv auch schon mal ein noch größeres Qualitätssiegel. Und dann, naja, dann wird es eine Weile dauern, bis man wirklich sieht, ob die Hires dann auch die versprochene Leistung bringen und so weiter und so weiter. Das braucht noch ein bisschen Zeit, ne? Also da will ich auch so fair sein. Ihr seid ja noch relativ jung unterwegs. Von daher wird man das vielleicht in 2 Jahren dann noch mal ein bisschen besser bewerten können als heute. Aber ihr habt schon Einstellungen gemacht. Du hast gesagt, auch schwierige Cases. Also da will ich jetzt mal annehmen, dass das auch so funktioniert. Jetzt habt ihr ja so ein Geschäftsmodell, das für sein Henne-Ei-Problem bekannt ist, ne? Es ist ein zweiseitiges Geschäftsmodell. Du brauchst die Seniors, die zur Verfügung stehen und die nach einer Arbeit suchen oder nach einer Stelle suchen. Und du brauchst auf der anderen Seite auch die Nachfrageseite, nämlich die eine Stelle gerade besetzen wollen. Wie habt ihr das gelöst für euch?
Ja, wir sind immer noch auf dem Weg, das zu lösen. Aber ich würde sagen, wir haben es auf der Senior-Seite sehr smart gelöst. Also da muss ich erwähnen, dass wir bisher 20 Euro vielleicht in Facebook-Ads gepackt haben, um nur mal zu testen, was potenziell möglich wäre, aber eigentlich kein Geld für Marketing bisher ausgegeben haben. Und wir haben das gelöst über Kooperationen mit mit Organisationen, Institutionen, ich nenne die jetzt mal nicht, weil das ist ja schon noch ein bisschen unser Advantage tatsächlich. Aber wir haben ganz smart Organisationen, Institutionen angehauen, haben gesagt, hey, ihr habt so viele Seniors, ihr habt so guten Zugang, ihr wollt eine Kooperation machen, eure Leute suchen doch sicherlich einen Job oder möchten den Job wechseln. Das ist ja auch die Thematik. Wir haben so jetzt vor 4 Wochen war die Zahl 43,5% der Seniors wollen einen Job suchen, sind aber derzeit noch angestellt. Dann hatten wir knapp 60%, wir ein bisschen drunter, 55 oder 54%, die noch ja auf Arbeitssuche waren, weil sie gerade entlassen wurden oder gekündigt haben und festgestellt haben, es ist doch nicht so einfach, in der wirtschaftlichen Lage gerade einen Job wiederzufinden. Und dann haben wir noch so einen ja, niedrigen einstelligen Bereich, Prozentsatz, wo tatsächlich Renten sind.
Ihr habt also klassisch mit der Angebotsseite angefangen, habt da dann den Pool aufgebaut und jetzt geht's auch auf die Nachfrageseite, sprich zu den Unternehmen, die dann die Talents auch hiren sollen. Wie geht ihr da vor? Wie sucht ihr da eure zahlenden Kunden?
Auch wieder viel über Netzwerkevents und Messen. Also wir sind sehr, sehr aktiv auf Messen. Tatsächlich bisher gar nicht mit einem eigenen Messestand, bis auf ein paar kleinere Messen, wo wir einen eigenen Messestand hatten oder haben. Hauptsächlich als Teilnehmer und dann sind wir ich sag's mal ganz so, wie es ist, wir sind dann die lästigen, jungen, ambitionierten Gründer, die dann von Stand zu Stand laufen und jeden auf gut Deutsch gesagt auf den Sack gehen, der da steht und einfach mal unser Produkt pitchen beziehungsweise nach dem Problem fragen, was die haben. Also Unzufriedenheit zum Beispiel mit Headhuntern, Unzufriedenheit mit Personaldienstleistern oder ja, Fachkräftemangel ist so groß, aber wir wollen uns eigentlich nicht die teuren Headhunter-Personaldienstleister leisten. Gleichzeitig keine Ergebnisse über Stepstone. Das sind alles so nur so ein paar Ausschnitte von Problemen, die dann so ein Hidden Champion oder Mittelständler hat, die unsere Hauptfokusgruppe sind. Aber so gehen wir daran und das funktioniert leadstechnisch super, super gut. Natürlich ist, ich sag mal so, der Markt ist trotzdem ein bisschen, also ist schon eng im Sinne von wirtschaftliche Lage ist in Deutschland nicht so gut. Das heißt, es werden auch weniger Leute eingestellt. Wir haben dann öfters den Fall, Unternehmen finden das Konzept richtig gut, haben aber gerade keine offenen Stellen oder erst ab jetzt Oktober machen sie wieder Stellen auf. Das hatten wir jetzt einige Male die letzten 2 Wochen. Und das ist natürlich für uns jetzt nicht optimal, aber ja, zuversichtlich, dass es auch wieder nach hinten raus 2025 wächst.
Ich denke mal, so die wirklich großen Trends, abgesehen von der Konjunktur, sprechen ja für euch, ne? Wir haben einfach einen Fachkräftemangel aufgrund der Demografie. Es gehen jetzt gerade die wirklich geburtenstarken Jahrgänge, die gehen jetzt demnächst in Rente. Die wollen dann auch nicht alle bei Senior Connect vermittelt werden, ne? Viele davon werden dann schon auch nochmal irgendwie ersetzt werden müssen. Und so jemand 50 plus, der hat ja dann auch immer noch 10, 15 Jahre solide Arbeitszeit vor sich, wo er auch noch wirklich was leisten kann. Also ich denke, da sprechen eigentlich die großen Trends für euch und jetzt konjunkturell wird man sehen müssen, wie es funktioniert. Finde ich ganz clever, auf die Messen zu gehen. Im Endeffekt, da sind ja wirklich die Leute, die auch gerade aktiv suchen und auch die scheinbar sich ein bisschen schwerer tun, weil die sofort auf jeder Anzeige 1000 Bewerbungen kriegen, die werden sich die Mühe nicht machen. Wenn ihr dann da seid bei der Messe oder auch generell, wer ist eigentlich euer Hauptansprechpartner beim Kunden?
Ich würde noch kurz davor nochmal einspringen mit dem, was du gesagt hast, mit den Megatrends und dann beantworte ich dir gleich die Frage. Mit den Megatrends ist es tatsächlich super spannend, weil jetzt viele der 50-Plus-Jährigen stellen fest, die Gen Z wechselt alle 2-3 Jahre im Schnitt ihren Job. Ich bin als 50-Plus-Jähriger, so immer aus der Perspektive eines 50-Plus-Jährigen, jetzt 20 Jahre im gleichen Unternehmen. Eigentlich macht es mir aber gerade nicht mehr Spaß. Warum wechsle ich nicht auch mal einen Job und gehe mal den Schritt raus aufs Wasser, in Anführungsstrichen? Und das kommt schon auch von der Gen Z, was dann rüberschwappt auf andere Generationen. Das merken wir sehr, sehr stark. Und dann natürlich der weitere Mega-Trend, beziehungsweise ist ja nicht mal ein Trend, das ist einfach eine Entwicklung, eine Demografie. Viele gehen jetzt in Rente. Wir reden vom Fachkräftemangel 2030. Zwischen 5 bis 7 Millionen offene Stellen, fehlende Fachkräfte in Deutschland. Und Gleichzeitig wollen aber viele Seniors noch über die Rente hinaus auch arbeiten. Wir haben aber keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das Potenzial bleibt liegen und vor allem die Erfahrung geht ja mit den Seniors in Rente. Die wenigsten Unternehmen kriegen das gehandelt, die Erfahrung im Unternehmen zu halten. Und da kommen wir dann auch wieder ins Spiel, weil wir eben diese Seniors, das Potenzial der Seniors durch unseren KI-Matching-Algorithmus mehr nach vorne heben wollen. Das Alter muss egal sein. Vor allem in der Zeit von KI-Digitalisierung ist das Alter eigentlich sowas von egal. Es geht um Erfahrung, die man hat, um Wissen, wie man Sachen anwendet. Ja, genau, das ist da noch zu. Und dann, wer ist unsere Hauptansprechperson auf den Messen? Unsere Hauptansprechpersonen sind CHRO, Head of HR und dann aber auch Geschäftsführung. Das ist, gerade bei den mittelständischen Unternehmen funktioniert das mit der Geschäftsführung sehr, sehr gut, weil die meistens nicht mal eine richtige Personalabteilung haben. Und da ist dann das ein schneller und sehr, sehr effizienter Weg. Das auch nicht schlecht funktioniert und das sind Beiräte. Also gerade weil viele Beiräte dann uns einfach als, die verstehen das Potenzial der Seniors, weil die meistens selber Seniors sind und sagen, unsere Generation hat so viel Erfahrung, so viel Wissen, aber wir werden derzeit in der Gesellschaft ignoriert. Wir werden zur Seite gepackt und mundtot gemacht, wie dieses Okay Boomer oder was da mal rumging auf TikTok. Und das ist natürlich absolut lächerlich und kontraproduktiv, weil es am Ende wir müssen altersdiverse Teams bauen und wir müssen die junge Generation mit den Erfahrenen zusammenstecken. Und das verstehen tatsächlich viele Beiräte und da positionieren die uns dann gerne mal der ein oder andere Beirat auch dann im Unternehmen.
Wir sind ja nur ein Audio-Podcast, das heißt, man sieht es nicht, aber du bist ja auch recht jung, ne? Wie alt bist du?
23. Ja.
Und dann mit Senior Connect unterwegs. Läufst du auf eine Messe und sprichst einen CHRO an. Kommt da ein Kommentar? Wie ist das so die Reaktion auf dein Alter?
Da kommt oft ein Kommentar tatsächlich. Da kommt oft ein Kommentar, weil die das nicht verstehen. Also machen wir es mal so ein bisschen provokanter formuliert. Ich habe ein Riesenproblem mit diesen Gen Z-Experten. Ich bin jetzt ja selber aus der Gen Z und ich finde es oft so viel Bullshit-Gelaber und so viel einfach nur Aufmerksamkeit aufgeilen, sage ich mal so, um einfach krasse Thesen raushauen, die eigentlich aber gar nicht haltbar sind. Und wenn ich dann ankomme als Junger aus der Gen Z und sage, Wert gehe ich meistens zu den Unternehmen, am Ende die Kernmessage ist ja, wertschätzt die Erfahrung eurer Seniors und setzt auch wirklich bei den Einstellungen aktiv auf Seniors. Ihr braucht ein generationengemischtes, altersdiverses Team. Und mir geht es mir nicht um, weil das dann Diversität ist oder was. Das ist natürlich ein netter Nebeneffekt. Es geht am Ende darum, um harte Fakten. Produktivität steigt, Innovationsfähigkeit steigt, wenn Junge mit Erfahrenen zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und das kriegen halt viele nicht in den Kopf, warum ich da jetzt nicht komme und den nächste Gen Z Beratungsprogramm verkaufe oder how to do TikTok oder so.
Im Endeffekt, wenn man Kunden gewinnen will, dann muss man ernst genommen werden. Das ist so ziemlich das Wichtigste. Hast du da Probleme mit?
Es kommt, was ich gelernt habe, tatsächlich, da ist ein guter Punkt. Am Anfang war ich mehr mit Hoodie zum Beispiel unterwegs oder wirklich dieses Startup-like angezogen. Und ich versuche jetzt schon mehr und mehr, mich, wenn ich gerade in Sales Calls bin oder auf Messen, mehr anzuziehen, dass mich gerade die Geschäftsführer, die dann meistens auch über 50 sind, einfach ernst nehmen und wahrnehmen und nicht irgendein Junger, der halt wieder eine verrückte Idee hat, sondern nee, Freunde, wir haben ein richtiges Geschäft. Das fängt ja schon an so, nee, wir haben eine richtige GmbH, wir sind kein Studentenprojekt. aber dann funktioniert es schon gut, wenn ich selbstbewusst auftrete und einfach auch Kleider machen Leute. So ist dann schon ein bisschen die Thematik da. Und was noch hinzukommt, was mir ein bisschen gut in die Karte spielt, ich habe einen Mittelstandsgipfel initiiert vor 2,5 Jahren. Mittlerweile bin ich da operativ sehr raus. Ich mache nur noch die Strategie und Vision längst so im Hintergrund einiges, aber schlussendlich kommen da mittlerweile knapp 1000 Teilnehmer zusammen. Und vor allem Familienunternehmer, Mittelständler und Startups, das Motto ist Tradition trifft Innovation, die zwei Welten zusammenzubringen. gerade bei den Mittelständlern, auch aus meiner Region oder der Stuttgarter Region, die kennen den Summit mittlerweile. Auch Christian Lindner war da schon als Sprecher da oder Georg Kofler, der Gründer von ProSieben und so weiter und so fort. Und das gibt dann auch, wenn die dann den Summit kennen, dann habe ich gleich wieder eine ganz andere Credibility. Das sind so die zwei Punkte, die da eigentlich in die Karten spielen, ja.
Definitiv, am Ende sprechen Taten auch mehr als Worte, ne? Also durch den Summit hast du schon bewiesen, dass du was auf die Beine stellen kannst. Jetzt hast du ja auch mit Sicherheit schon einige Case Studies gesammelt und einige große Logos unter deinen Kunden. Magst du drüber reden, wer euren Service jetzt schon nutzt? Ist da ein Unternehmen dabei, das man kennt?
Ja, also zum Beispiel also ich glaube, das sagt schon sehr, sehr viel oder spricht sehr für uns, wenn ein Wirt Vertriebspositionen mit uns besetzt.
Man sollte meinen, die kriegen eigentlich 1000 Bewerbungen auf eine Vertriebsstelle, ne? So Wirt ist doch der König, der Vertriebler und wird immer als Beispiel angeführt als ganz tolles Unternehmen, wo man Vertrieb dann auch richtig lernt, ne?
Die kriegen tatsächlich auch viele Bewerbungen und viele Stellen, aber die haben gesagt, hey, wir wollen das mal mit euch testen und machen das jetzt tatsächlich auch mit uns. Und sind bisher sehr zufrieden. Also, weil wir eben halt diesen Expertenpool haben. Es ist ja eine Sache, viele Bewerbungen zu kriegen, aber dann viele qualifizierte und dann auch mit dieser Einfachheit von dem Matching relativ schnell kriegt man dann die Shortlist und so weiter und so fort. Das ist eine und dann aber auch viele Familienunternehmen, die man jetzt gar nicht so kennt, so Hidden Champions. Eine sehr, sehr große Firma aus dem Heilbronner Raum, da sind wir gerade auch in Gesprächen, die sind sehr interessiert an dem Thema und da ist tatsächlich auch eine Firma, da könnte man meinen, die kriegen sehr, sehr viele Bewerbungen und die kriegen auch viele Bewerbungen bei vielen Stellen, aber dann kommt es halt immer auf die Nuance an. Wen sucht man eigentlich gerade? Wen möchte man aktiv ansprechen? Und da sind wir halt dann nochmal ein ganz anderer Channel, ganz andere Zielgruppe anzusprechen.
Jetzt ist es natürlich auch noch spannend zu erfahren, wie du als so junger Mensch dann auf genau dieses Thema kamst und wie ist denn deine Gründungsgeschichte? Wie fing alles an?
Ja, wie alles anfing, war tatsächlich, also ich habe mit 17 schon mal gegründet, bin dann mit 19 gegen die Wand gefahren mit dem Startup. Und ich hatte irgendwie diesen Gründerdrive in mir drin und habe mir dann immer ein bisschen umgeschaut, was da nicht so Trends, was sind gerade so Entwicklungen in Deutschland. Und habe mich da auch viel ausgetauscht mit meinem jetzigen Mitgründer, dem Tim. Und wir kamen halt drauf, dass einerseits bei ihm die Oma in der Bücherei arbeitet und zu ihr immer wieder, und die ist jetzt nicht so alt, die Oma, aber zu ihr immer wieder Kolleginnen kamen, Freundinnen, und hey, hast du nicht auch eine Arbeit für mich? Ich will noch was machen, mir ist langweilig. Gleichzeitig bei mir mein Vater, der war noch nicht in der Rente, der Portfolio-Manager im Energiebereich, und der hat immer gesagt, hey Sam, wenn ich mal in der Rente bin, dann mache ich mal 2 Jahre, 3 Jahre vielleicht nichts, aber danach will ich noch Beratungsaufträge machen. Ich habe das Netzwerk, ich habe das Know-how, die Erfahrung. Und dann haben wir uns damals so ausgetauscht, kombiniert mit diesem demografischen Wandel, der in Deutschland passiert. Wir haben ja einen extremen Abfluss von Erfahrung durch die ganzen Seniors, die jetzt in Rente gehen. Und die werden einfach nicht wertgeschätzt oder deren Potenzial wird gar nicht gesehen. Haben wir eine Studie gemacht mit über 2000 Leuten mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge parallel zur Uni. Und da kam halt raus, dass 85% jetzt muss ich aufpassen, Ü60-Jährigen war es damals noch, mittlerweile sind wir ja bei Ü50-Jährigen, Ü45-Jährigen, aber Ü60-Jährigen noch in der Rente arbeiten möchten. Und dann haben wir uns erstmal da reingestürzt und haben gesagt, das ist ja ein Riesenpotenzial, es wird gerade gar nicht wahrgenommen. Die haben ein Problem, Zugang zum Arbeitsmarkt zu kriegen. Gleichzeitig brauchen aber die Unternehmen mehr und mehr Erfahrung und eigentlich genau diese Leute, die Erfahrung haben, um ihre Auszubildenden zu coachen, um Mentoring zu machen, um Mitarbeiter zu schulen. Das muss ja nicht mal aktiv eine Vollzeitstelle sein, die dann nur einen Job macht, sondern vielleicht eher sogar ein Mentoring. So hat es angefangen. Und dann haben wir aber wieder festgestellt, dass sich immer mehr Leute Ü50 bei uns angemeldet haben. Und irgendwann haben wir mal nachgefragt, also warum meldet ihr euch bei uns so? Ist das ein Riesenthema? Und dann, ja, hey, wir wollen einen Job wechseln, wir wollen was Neues machen, uns ist langweilig, wir wollen vielleicht unseren Traum verwirklichen, wir wollen einfach was Neues machen. Wir sind 20 Jahre im gleichen Unternehmen, jetzt kommen ja die ganzen Jungen, wie ihr habt, haben sie immer zu uns gesagt, die dann sich was trauen oder mal alle 2, 3 Jahre einen Job wechseln, warum machen wir das nicht? Und so kam das dann, dass wir uns darauf mehr und mehr fokussiert haben, und das jetzt auch voll forcieren. Also Wir glauben felsenfest daran, dass in die Arbeitswelt der Zukunft brauchen wir eine Generation, ich nenne es mal, oder der Zukunftsforscher, der Simon Schnetzer nennt es ja auch so, oder nicht Zukunftsforscher, Jugendforscher, Simon Schnetzer nennt es ja auch so, Generation gemeinsam. Das ist der Kern, was in Zukunft funktionieren muss und auch auf der Arbeit, in den Unternehmen, die generationsübergreifenden Teams. Und das ist ein Teil unserer Mission, diese High-Performing, generationsübergreifenden Teams zu bauen, zu matchen mit unserer Software, dass es am Ende auch funktioniert. Weil es gibt natürlich Reibungspunkte zwischen den Generationen. Aber wenn es gut gematcht ist, wenn es auch gerade mit der Persönlichkeitsthematik, die wir jetzt mehr einbauen, wenn es gut funktioniert, dann läuft es wie, ja, Harry.
Dann läuft das sehr gut. Ich sehe eigentlich bei den erfolgreichsten Gründerteams ist immer ein Faktor gegeben. Die kennen das Problem ihrer Zielgruppe in- und auswendig. Das Problem, das sie lösen, haben sie entweder selbst gehabt oder haben sich da extrem tief reingearbeitet. Qua Alter kannst du das Problem nicht kennen. Du hast es selbst garantiert noch nicht gehabt. Klar, aus dem familiären Umfeld oder aus dem erweiterten Umfeld, da hat man dann immer mal wieder so Geschichten oder man sieht es aus der Ferne, ist aber auch nicht das Gleiche. Wie hast du und dein Co-Founder, wie habt ihr euch das erarbeitet, das Problem so in der Tiefe zu verstehen, dass ihr auch eine gute Lösung bauen könnt?
Ja, am Ende, wir haben uns tief, tief wirklich reingegraben mit einerseits die Studien, die wir selbst aufgesetzt haben in Kooperation mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge. Das war aber erstmal reine Informationsquelle. Als wir dann wirklich die Seniors auf unserer Plattform hatten, haben wir mit denen telefoniert. Und das machen wir heute noch. Also wir telefonieren durch die Bank, rufen wir immer wieder mal welche an oder schreiben die erstmal eine Mail, hey, haben Sie Lust, 10 Minuten mit uns zu quatschen? Wir würden gerne mehr verstehen, was wir an unserer Plattform verbessern können. Was wünscht ihr euch? Was habt ihr gerade für Herausforderungen? Und so weiter und so fort. Also unser Ziel ist auch, und das sagen wir auch, wir haben nicht nur eine Plattform für Seniors entwickelt, sondern wir haben die Plattform mit Seniors entwickelt und entwickeln die auch immer weiter mit Seniors. Weil du hast es richtig, ja, verstanden in dem Sinne, wir kommen nicht aus der Zielgruppe, wir können das Problem gar nicht selber spüren oder am eigenen Leib erleben. Aber wir können unser Bestes tun, das zu verstehen, indem wir wirklich dauerhaft mit unserer Zielgruppe im Austausch sind. Ob es die Unternehmen sind, aber gleichzeitig auch die Seniors. Jede Woche eigentlich finden Calls statt mit denen. Ja.
Ja, also das ist auch ein Weg, das konsequent zu machen, ne? Sich wirklich in die Lebenswelt der Leute reinzuarbeiten, die Probleme zu verstehen durch Interviews und auch gerade in der kontinuierlichen Verbesserung ist das Gold wert, ne? Also immer so einen Ideen-Backlog zu haben und den dann auch in Kunden-Calls immer noch mal abzuprüfen und zu gucken, welche Ideen resonieren am besten und was können wir jetzt auf die Roadmap noch mit draufnehmen als nächstes. Das ist bei den meisten technischen Produkten ist das eine super Idee. Ich will noch mal so ein bisschen auf die Gründungsgeschichte zurückkommen. Wie hast du denn deinen Co-Founder gefunden und kennengelernt?
Also einerseits ein Tim habe ich, mit dem habe ich studiert. Und dann habe ich noch, wir sind zu dritt, wir sind drei Co-Founder, noch Style, unser Tech-Genie, der das Ganze gebaut hat und immer weiter baut. Den habe ich tatsächlich dann in München auf einer kirchlichen Veranstaltung kennengelernt. Also war auch eine wilde Begegnung. Ja, und so sind wir dann zusammengekommen, haben super gut gematcht, haben uns gut verstanden.
Euer Unternehmen sitzt in Schrotzberg in der Nähe von Heilbronn. Ihr habt aber an der TU München studiert, seid vielleicht auch sonst rumgekommen in der Welt schon als junge Leute. Wieso ausgerechnet da?
Ja, also schlussendlich, ich komme eigentlich aus sogar noch einem Teilort von Schrotzberg. Das kennen dann aber alle, das kennt dann gar keiner mehr. Also die Firma ist angemeldet in einem Dorf mit 40 Einwohnern. Und ich komme da ursprünglich her. Wir haben da so ein Büro jetzt aufgemacht. Ich bin auch sehr oft hier, bin dann aber auch sehr viel. Wir haben nämlich, was man wissen muss, die TU München hat einen Campus in Heilbronn. Also wir haben mal Tim und ich, Mitgründer und ich, haben in TU München Campus Heilbronn zur Hälfte unserer Studienzeit studiert und dann noch zur Hälfte in München und dann waren wir noch ein halbes Jahr im Silicon Valley. Das war so unsere Studienzeit. Und als wir dann zurückkamen, auch aus dem Silicon Valley, haben wir gesagt, ja, wo wollen wir es gründen? Ich hatte Platz daheim, wir haben ja für ein Büro Platz, haben wir es da aufgemacht. Gleichzeitig ist es natürlich auch in Baden-Württemberg. Wir sind auch sehr ja eng verbündelt so mit den Campus Founders, kann man auch erwähnen. Ja, die Campus Founders haben, also die Teil der Dieter-Schwarz-Stiftung sind und ein Venture Studio, den ihr Investment Vehicle, haben in uns investiert, unter anderem auch noch ein weiteres Family Office und dann Alligator als VC aus Berlin. Und schlussendlich dadurch, dass die dann in Heilbronn waren, wir auch oft in Heilbronn sich extrem dynamisch weiterentwickelt, gerade sehr, sehr viel Drive dahinter ist, hat es für uns Sinn gemacht, tatsächlich dann hier das zu eröffnen und anzumelden, weil es auch relativ einfach dann war. Die meisten Leute von uns hocken aber tatsächlich in München. Wir haben nämlich unser Team besteht aus mittlerweile 12 Leuten und die kommen alle durch die Bank von der TU München und tatsächlich auch vom Campus München. Und sind dann Software-Engineers, machen eine Projektstudie bei uns zum Beispiel und arbeiten dann da 3 Monate voll bei uns oder ja, sehr, sehr auch viel in Kooperation mit der TU München, wo wir dann unser Team heranziehen, aufbauen. Ja.
Ihr arbeitet also eigentlich komplett verteilt oder habt ihr da noch mal ein Büro irgendwo?
Wir arbeiten sehr verteilt, ja. Also wir sind auch noch eingemietet mit in den Coworking Space, jetzt dann, wenn das neue Gebäude fertig ist von den Campus Founders, von der Dieter-Schwarz-Stiftung, werden wir uns da auch einmieten in Heilbronn, weil eben der Ort so zentral ist und gerade so viel passiert. Da ist ja auch die Tech-Conference von Handelsblatt, findet da jetzt ja auch die nächsten Tage statt. Also da ist wirklich sehr viel Dynamik dahinter. Und sonst sind wir noch beim Unternehmertum in München, da haben wir noch einige Plätze.
Ihr selbst braucht ja auch Mitarbeiter. Wie macht ihr das dann, die richtigen Talente zu finden für euch?
Genau, wir machen das so schlussendlich, dass wir einerseits mit der TU München da zusammenarbeiten und da junge Talents gerade im Programmierbereich heranziehen und einfach bei uns dann ja ins Team holen. Gleichzeitig aber auch sind wir gerade ja, am drüber nachdenken, Seniors aus unserem eigenen Pool bei uns ins Team zu holen. Weil einerseits ist natürlich dann die Perspektive von diesen Seniors noch mehr im Team, noch mehr bei uns verbündelt. Gleichzeitig haben die eben aber auch so viel Erfahrung und jetzt zum Beispiel im Sales-Bereich oder im Marketing-Bereich, da denken wir schon, dass wir da mit Seniors ganz schön viel ja weiterkommen würden und viel mehr erreichen würden, wie wenn wir jetzt einen Junior einstellen würden. Einzige Herausforderung ist ja natürlich hier aber auch das Gehalt. Also wir können jetzt keinen Senior, der jetzt von irgendeiner größeren Firma kommt, das gleiche Gehalt weiterzahlen. Das heißt, man müsste es über andere Wege regeln. Aber da denken wir gerade sehr, sehr stark drüber nach, ja.
Geld ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Du hast eben schon angeteasert, wer eure Investoren sind. Kannst du noch mal sagen, wer alles an eurer Pre-Seed-Runde teilgenommen hat?
Unter anderem haben bei uns das Venture Studio der Campus Founders, die Teil der Dieter-Schwarz-Stiftung sind, investiert, dann ein Family Office, noch eines größeren Unternehmers aus Deutschland. Gleichzeitig noch zwei Business Angels aus dem Kölner Raum, die das Thema sehr spannend fanden und zu aller guter Letzt Alligator als ja, VC aus Berlin, die sich genau um dieses HR-Tech-Thema kümmern und sich da wirklich sehr, sehr gut auskennen.
Das Portfolio von Alligator kenne ich, da habe ich auch tatsächlich schon andere Interviewpartner gehabt. Der große Vorteil von Alligator ist ja, so zumindest der Pitch, dass man neben dem Geld auch noch sehr, sehr viel Zugang zu tollen Unternehmern bekommt, zu deren Wissen, zu deren Erfahrungsschatz. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Alligator?
Ja, die Zusammenarbeit ist tatsächlich genauso. Und ich sage das jetzt nicht, um Alligator hier auf die Schulter zu klopfen. Hätte ich ein Problem mit dem, was sie pitchen und am Ende dann umsetzen, dann würde ich das jetzt auch sagen. Schlussendlich ist es tatsächlich so, wie sie es sagen. Also jetzt gerade auch mit Ben, ich arbeite jetzt mit Ben sehr viel zusammen. Da ist ja jedes Startup hat so einen anderen Ansprechpartner bei Alligator, aber alle immer eine der, oder alle sind der Teil der Führungsriege, würde ich mal sagen. Und ich arbeite zum Beispiel mit Ben sehr, sehr viel zusammen. Und die Unterstützung ist genial. Also, das muss man einfach sagen. Das ist wirklich hands-on. Wir haben alle 3 Wochen unser Meeting. Ja, wie bei den meisten anderen Investoren, wo man einfach einen kurzen Check-in macht. Wie läuft's? Wie geht's? Aber danach ist halt gerade bei Alligator, was sie ja auch pitchen, dass sie sehr, sehr hands-on sind, sehr uns Connections machen, dann gleichzeitig aber auch, ob es ein Sales-Coaching ist, ob es mal ein PA-Unterstützung ist oder also von A bis Z. Da geht's halt wirklich auch in die Operations dann und nicht einfach nur reine Theorie. Ja, und so ist das ein guter Mix. Also wir bereuen es auf keinen Fall, Alligator mit reingenommen zu haben, sondern gerade im Gegenteil. Wir sind super, super froh, dass Alligator bei uns eingestiegen ist.
Ja, hast du dann noch ein konkretes Beispiel? Wie fühlt sich das an? Ja, was ist zum Beispiel beim letzten oder vorletzten Call besprochen worden? Was für Actions habt ihr dann gemeinsam daraus abgeleitet?
Ein gutes Beispiel ist tatsächlich, wir sind jetzt gerade auch im Development am Überlegen, stellen wir jemand ein, holen wir eine externe Agentur, die uns unterstützt. Wie ist das Pricing? Wie können wir das abwägen? Und Ben hat einfach mal gesagt, okay, also so haben wir es bisher bei anderen gemacht. Das sind die Price Points. Ich kann euch mal connecten, zum Beispiel mit der und der Agentur. Vielleicht ist es interessant. Zack, gemacht. Dann aber auch, ja, also wenn ihr jetzt jemand einstellt, müsst ihr das und das beachten. Dann schaut aber, dass ihr langfristig braucht ihr einen Developer. Okay, wie schaut gerade eure Finanzen aus? Ja, ihr könnt es euch leisten. Denkt da auf alle Fälle drüber nach. Dann aber auch dieses gesamtheitliche Bild wieder. Wir müssen für einige Kunden, auch einige größere Kunden, einfach unser Produkt nochmal wirklich voranschieben, dass die API-Anbindungen und so weiter, was jetzt noch dazukommen wird. Es ist nicht einfach nur irgendwelche dummen Tipps, die ich für ChatGPT fragen könnte, sondern es gibt immer Connections, immer Kontakte, die dann weiterhelfen. Und eben halt auch aus Erfahrung von den ganzen anderen HR-Tech-Startups. Ben hat ja selber dann ein HR-Startup aufgebaut oder HR-Unternehmen mittlerweile, ja, und der hat dann die ganzen HR-Tech-Startups bei sich im Portfolio. Der weiß ja wirklich, was sind die Pain-Points, wo müssen wir hin? Dann wo ist auch Potenzial? Das habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber wir haben lang darum gehadert mit dem Thema Outplacement. Wie schaut's da aus? Hiring ist gerade nicht so das hotteste Thema in Deutschland durch die wirtschaftliche Lage. Aber Outplacement ist gerade sehr heiß. Und wir haben von der Plattform, können wir das abbilden. Und da hat halt auch Ben gesagt, hey, denk dann, lass uns da reingehen. Er findet es richtig geil, hat es kurz mal abgecheckt mit seinem Netzwerk. Wie findet ihr das? Sogar unsere anderen Investoren haben es auch nochmal abgecheckt. Und kam direkt positives Feedback, haben direkt ein paar Kontakte wieder erhalten von Firmen, die das dann wieder interessant fanden. Und so geht jetzt und shiften wir da jetzt auch ein bisschen hin. Also das ist, ja, super hands-on am Ende.
Das ist natürlich schön zu hören, dass die Unterstützung dann auch so ist, wie sie sein soll. Ne? Grundsätzlich ist das ja genau das, was du bei einem Frühphaseninvestor brauchst. Ne? Die Erfahrungen gerade über viele unterschiedliche Gründungen im Portfolio oder eigene, das ist echt cool. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Also du hast zwei Family Offices drin, beziehungsweise Campus Founders und ein Family Office und Alligator. Wie hast denn du die Pre-Seed-Runde gestartet? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Also Campus Founders kannten wir von der TU München Campus Heilbronn. Ich habe auch bei denen schon mal ein Praktikum oder Werkstudentenstelle war es, glaube ich, oder Praktikum gemacht. War da eh immer sehr in dem Netzwerk drin. Und die haben uns immer schon begleitet, tatsächlich. Also muss man denen die Credits geben, die haben uns immer schon begleitet und haben uns immer auch weitergeholfen. Das heißt, die waren sowieso auch interessiert, wie es bei uns weitergeht, waren auch interessiert bei dem bezüglich des Themas. Dann mit Ben kam tatsächlich mal die Intro aus meinem Netzwerk zu Ben. Ich muss unbedingt mit Ben reden. Es wäre voll das Thema für eben Alligator. Und da haben wir uns ausgetauscht. Das hat dann auch ja, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr haben uns immer wieder eingecheckt, wie geht's bei euch weiter, wie schaut's aus und so weiter. Und dann haben wir irgendwann gesagt, jetzt Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, ja, wir wollen jetzt eine Runde machen, wir machen jetzt eine Runde, habt ihr Bock? Und die haben dann gesagt, ja, lass uns mal weiter in die tieferen Gespräche gehen und nicht nur oberflächlich so einen netten, kennt man ja, so einen Austausch halt ganz einfach gestrickt. Gleichzeitig liefen natürlich die anderen Investoren. Eine Family Office hat auch schon unterschrieben gehabt und die Business Angels hatten dann auch schon unterschrieben und so war, lief das relativ parallel sehr ineinander. War natürlich immer ein Up and Down. Wir hatten auch mal noch andere Investoren im Gespräch, die haben dann auf persönlicher aus persönlichen Gründen, dann sind die wieder rausgegangen, weil mit einem anderen Startup bei sich dann ein bisschen Probleme hatten und da Geld nachschießen mussten. Und so, also das ist, ja, wie so das Fundraising dann ist, aber alles in allem ist es dann doch echt sehr, sehr gut ineinander gelaufen.
Bei euch in der Gegend, also Umgebung von Heilbronn, wie sieht's da aus mit Startups? Klappt das, was die Schwarz-Stiftung da gerade versucht aufzubauen?
Total. Also ich bin voller Fan von dem Heilbronner Ökosystem, vor allem, weil ich es ja auch erlebt habe und immer noch erlebe. Also viele können das ja gar nicht greifen, was da eigentlich gerade passiert. Vielen ist, glaube ich, auch nicht bewusst, was in Heilbronn gerade abgeht. Also ich kann jedem nur empfehlen, entweder kontaktiert mich und wir machen mal eine Führung. Das kann ich dann organisieren oder geht, fahrt einfach nach Heilbronn und klopft mal an. Schaut euch das an. Also was da mit dem ePi passiert, was Campus Founders jetzt aufbaut, ein riesen Startup-Gebäude, wirklich schaut aus wie im Silicon Valley. Der ganze Bildungscampus schaut aus, als so ein Campus hat man in ganz Deutschland nicht. Also was der Dieter Schwarz mit der Dieter Schwarz Stiftung da macht für Heilbronn, jetzt erweitern sie auch noch. Also es wird der Bildungscampus noch mal doppelt so groß, soweit ich weiß. Dann, was waren es, 23 oder 27 Hektar KI-Park wird gebaut. Da wird ja auch schon der Grundstein gelegt. Diese Geschwindigkeit, die in Heilbronn gerade vorherrscht, die hat man sonst so, würde ich sagen, in keiner anderen Stadt derzeit in Deutschland. Natürlich Berlin und München, die geben kräftig Gas. Da sind auch viel mehr Startups, jetzt vergleichsweise als in Heilbronn. Aber was in Heilbronn gerade an Ökosystem in einer kurzen Zeit aufgebaut wird, das kann man nicht in Worte fassen. Das ist wirklich, ja, das kommt sehr, sehr nahe an Silicon Valley, meiner Meinung nach. Und wir waren 3 Monate dort und Silicon Valley ist natürlich nochmal eins drüber und der Spirit ist nochmal eins drüber als hier in Deutschland. Aber Heilbronn auch gerade mit Oliver Hanisch, der Geschäftsführer von Campus Founders, der kommt ja auch aus dem Silicon Valley und man merkt schon, er bringt das hierher und macht, ich würde gar nicht sagen, man kann das sogar vergleichen, im Silicon Valley ist es einfach nochmal anders. Er bringt Geschwindigkeit nach Deutschland, würde ich sagen.
Neben den Campus Founders wäre es in Heilbronn noch jemand im Startup-Ökosystem, an dem man nicht vorbeikommt, ein Event, wo man unbedingt hingehen muss?
Ja, Event ist auf alle Fälle die Heilbronn Slushed. Das ist von Campus Founders organisiert, das Startup-Festival, riesig. Dann der ePi, der KI-Park, da die bauen jetzt aus, die haben auch schon ein Office dort und das wird jetzt alles noch weiter ausgebaut. Da kommen wir auch an denen eigentlich nicht vorbei. Es gibt, das ist ja das Schöne, es ist ein Ökosystem mittlerweile. Es ist nicht mehr nur, es kommt auch was dazu, was dann die IHK, die macht auch immer mehr. Südwestmetall, die tragen auch ihren Beitrag immer weiter dazu. Es wird wirklich ein Ökosystem. Das ist das Schöne. Und es ist nicht nur jetzt hier nur Campus Founders, es ist aber auch nicht nur sagen die IHK oder ähnliches, sondern was Dieter Schwarz da angestoßen hat, lässt jetzt viele, viele andere einfach aufblühen. Oder wir haben ja dann in Schwäbisch Hall den Gipfel der Weltmarktführer vom Dr. Walter Döring, der ja auch mit der Wirtschaftswoche zusammen ist. Das ist ja auch so das deutsche Davos, sagt man ja immer. Und dann haben wir jetzt bei uns den Zukunftswiesen Summit, der mittlerweile auch 1000 Teilnehmer hat, wo Mittelstand und Startups zusammenkommen. Also man merkt richtig, es ist Bewegung drin.
Da passiert echt einiges. Super. Habe ich natürlich auch mitbekommen, dass da in Heilbronn sehr, sehr viel gemacht wird. Jetzt mal so aus der Erfahrung aus Berlin, da habe ich ja so zwischen 2005 und 2020 ungefähr eigentlich diese Entwicklung zum Startup-Mekka mitgekriegt. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass halt eben viele gute Unternehmen entstehen, die dann auch eine gewisse Größe erreichen. Ne? Also so ein Zalando Delivery Hero, die bringen ja dann auch viele Talente hervor, die bilden auch viele Leute aus, die dann in anderen Startups auch wieder gute Arbeit leisten und das verbreitert sich nach und nach. Da ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh, um zu gucken, wie läuft's da. Ne? Das braucht natürlich auch so seine 2, 3, 4, 5 Jahre, bis das mal überhaupt erstmal initial sichtbar wird. Aber sehr, sehr spannend, finde ich toll, dass du da auch für das lokale Ökosystem so begeistert bist und so trommelst.
Total. Total. Also ich mache das nicht aus Selbstzweck oder so, sondern weil ich es einfach, man muss wissen, das muss man wirklich wissen und das darf ich auch so sagen, weil ich aus der Region komme. Heilbronn war und ist für viele noch weil die es halt nicht wissen, was gerade passiert. Aber eigentlich Heilbronn war für mich auch früher so der, da geht man nicht hin. Das ist so, das ist einfach so ein Fleck in der Region. Das macht man eigentlich nicht, wenn man da aus der ländlichen Region kommt. Heilbronn, das fährt man lieber da außenrum vorbei. Und das hat sich komplett gewendet. Deswegen bin ich auch so begeistert davon, weil Dieter Schwarz, was er da aufgebaut hat, und was wieder diese Stadt gewendet hat von einem fast schon Schandfleck, würde ich sagen, für die Region, zu einem wirklichen glänzenden Beispiel, was in Deutschland doch möglich ist.
Ja, wollen wir hoffen, dass es funktioniert und dass es auch als Beispiel gesehen wird und nachgemacht wird. Wenn ich jetzt in 5 Jahren meine Lieblingsnachrichten-App aufmache und ich sehe einen großen Artikel über euch, was lese ich als Überschrift?
Dann liest du, dass wir eine Series B geraced haben, dass wir nach USA auch weitergegangen sind, expandiert haben und mittlerweile eine Bewertung von 1 Milliarde. That's where we want to go.
Ja, dann seid ihr also das Delivery Hero von Heilbronn. Das würde ich euch wünschen auf jeden Fall. Ihr hättet es verdient.
Ja. Sehr gut. So kann man es zusammenfassen, ja.
Großartiges, ich finde es ein großartiges Thema. Ich sehe auch, du bist da mit Begeisterung dabei. Ich glaube, da habt ihr gute Chancen, dass das auch klappt. Kannst du uns so zum Abschluss vielleicht noch ein Learning mitgeben, dass du einem anderen Gründer, den du jetzt zum Beispiel in der Kneipe triffst, unbedingt noch mit auf den Weg geben würdest?
Ja, wenn es ein junger Gründer ist, würde ich sagen, und das habe ich tatsächlich jetzt auch, YFN, kennst du vielleicht, Young Founders Network. Dann sage ich immer, das Alter ist euer größter Hebel. Und da bin ich voll von überzeugt. Die Weisheit hat mir mal die Nena Brockhaus hat ihm immer mitgeteilt. Und ja, das würde ich weitergeben. Das Alter ist euer größter Hebel. Wenn ihr jung seid, klopft überall an, fragt die verrücktesten Leute an. Sehr, sehr viele werden euch eine Türe öffnen und euch zumindest mal zuhören.
Das ist echt ein sehr, sehr guter Tipp, weil tatsächlich man traut sich ja oft nicht, einfach mal jemanden auf LinkedIn anzuschreiben, wo man sagt, hey, das ist ein krasser Typ, der kriegt 2000 Nachrichten jeden Tag wahrscheinlich, der braucht mich nicht auch noch. Aber meistens ist es gar nicht so, ne? Die meisten Leute sind sehr, sehr froh, wenn sie mal um Rat gefragt werden.
Total, ja. Und dann auch von jungen, ambitionierten Leuten, die vielleicht noch viel falsch machen werden, aber einfach einen Drive haben.
Das kann ich nur unterstützen. Ich bin ja jetzt schon ein paar Jahre älter, aber ich kann auch sagen, definitiv go for it. Versuch's einfach. Ne? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Kriegst keine Antwort. Naja, dann hast du nichts verloren. Ja? Was ist das Beste, was passieren kann? Du kriegst eine Antwort und irgendwas Cooles kommt dabei raus. Ja, egal was. Also von daher sehr, sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Danke auch für deine Zeit. Hat mir super viel Spaß gemacht. Bis bald mal.
Mir auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung und wir hören uns. Bis bald.
Was Sam zum Schluss gesagt hat, bleibt hängen. Dein Alter ist kein Nachteil. Es ist ein wirklich mächtiger Hebel. Du hast nichts zu verlieren, wenn du jung bist. Im Gegenteil. Gerade dann hören dir viele ja erst recht zu. Sie sehen, da kommt jemand, der sich traut, der was bewegen will, der Ideen hat. Also, wenn du gründen willst oder gerade gegründet hast, dann sprich einfach Leute an, die du bewunderst. Gründer, Investoren, Experten. Schreib ihnen auf LinkedIn, frag sie nach einem kurzen Call oder ob du ihnen eine Frage per Mail schicken darfst. Geh auf Events, sprich sie direkt an und ja, das kostet Überwindung. Aber es macht ja auch fast niemanden. Genau deshalb ist es so erfolgreich, du bleibst im Kopf. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, jeder mag es doch, um Rat gefragt zu werden. Und selbst wenn nichts zurückkommt, du hast es versucht. Und manchmal kommt eben doch was zurück. Das passiert sogar häufiger, als du denkst. Und dann wird aus einer Nachricht eine Tür, die aufgeht, oder aus einem Gespräch auf einer Veranstaltung, wird später irgendwann mal ein Investment. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir eine Bewertung, abonniere den Podcast und erzähle 2 Freunden, was dir so gut gefallen hat. Wir hören uns in der nächsten Folge von This is Not Berlin. Bis dann!